Hallo liebe Studieninteressierte. Willkommen zu unserem Podcast Studienwahl 2020. Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Universität Freiburg. Ich führe in diesen Podcast-Folgen Gespräche mit spannenden Lehrenden aus ganz unterschiedlichen Fächern der Uni Freiburg. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Studienwahl 2020. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Judith Schlier. Sie ist Professorin am Institut für Ethnologie der Universität Freiburg und ihre vielfältigen Arbeitsschwerpunkte umfassen unter anderem Interkulturalität, Geschlechterforschung, vieles andere und aktuell vielleicht besonders interessant, da habe ich gelesen, Tourismus und Mensch-Umwelt-Beziehungen, wobei das besonders sich bezieht auf Naturkatastrophen und den Umgang mit Abfall. Was ich sehr spannend finde und was ich irgendwie auch im Kontext der aktuellen Krise spannende Themenfelder finde. Vielleicht kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Regionalschwerpunkte schließlich sind dabei besonders Südostasien, dabei insbesondere Indonesien und die Mongolei. Herzlich willkommen, Frau Schlier, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, ich freue mich auf unser Gespräch und bin gespannt, wie wir über diese neue Situation jetzt heute reden können.
Bevor wir über die Situation heute sprechen, würde ich gerne beginnen mit einer ganz persönlichen Frage, biografischen Frage. Wie war das denn bei Ihnen damals, als Sie sich überlegt haben, was möchte ich denn studieren, möchte ich studieren? Wie sind Sie zu den Fächern gekommen, die Sie gewählt haben? Wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie Ethnologie, Soziologie und Psychologie studiert. Wie sind Sie zu dieser Entscheidung damals gekommen?
Oh, jetzt fangen Sie mit einer fast schon peinlichen Frage an, weil ich muss gestehen, dass ich es nicht zielgerichtet gemacht und erlebt habe, sondern dass es ganz offen gesagt ein bisschen dem Zufall geschuldet war. Mhm. Ich habe ein Jahr nach dem Abitur pausiert und bin dann nach Freiburg gefahren, weil Freiburg eine schöne Stadt ist und ich mich dafür interessiert habe, was man hier tun kann. Mhm. Und habe mich auf dem Studierendensekretariat erkundigt, welche Fächer man ohne das Latinum belegen kann. Und da war unter anderem, so wie es damals noch hieß, Völkerkunde dabei. Mhm. Völkerkunde war auf der Liste und Volkskunde war auf der Liste. Und ich wusste damals noch nicht mal den Unterschied. Mhm. Und die Dame auf dem Studierendensekretariat konnte ihn mir auch nicht erklären und hat mir den guten Rat gegeben, stattdessen einfach direkt in dieses Institut zu marschieren, das war nicht weit weg. Mhm. Und genau das habe ich dann gemacht. Dann bin ich also in den Räumen, die wir jetzt immer noch als Institut haben, aufgekreuzt und habe an der ersten besten Tür geklopft und dachte, ich würde jetzt hier einen ehrwürdigen Professor treffen. Die Person, die da drin saß in diesem Raum, war, wie ich viel später erfahren habe, ein Doktorand. Das war das Doktorandenzimmer. Mhm. Der hat sich aber nicht als solcher geoutet, sondern hat sich offensichtlich für dieses Interesse dann auch interessiert und hat sich darüber gefreut und hat mir erzählt, was für ein großartiges Fach das doch ist, die Ethnologie. Da kann man ganz viel reisen, da muss man sogar reisen und da wurden meine Ohren sofort ganz groß. Und da erfährt man ganz viel über die unterschiedlichen Varianten, Kultur zu gestalten in verschiedensten Kontexten auf der ganzen Welt. Und auch das fand ich dann sehr, sehr spannend und habe mich relativ unwissend und relativ kurz entschlossen dann für dieses Fach eingeschrieben. Und es dauerte durchaus eine Weile, bis ich dann gemerkt habe, dass ich selber aus diesem Fach Ethnologie so viel machen kann, wie ich selber in der Lage bin, auch kreativ zu fragen und zu denken. Also, dass man sehr viel Freiheit hat, seine eigenen Schwerpunkte zu setzen, nicht nur regional, sondern vor allem inhaltlich. Und dass man vielleicht nicht so das, was der damalige erste Berater in mir ausgelöst hat, mit dem Reisen ist so eine Sache, aber dass das, was wir unter Feldforschung verstehen, eigentlich noch viel großartiger ist als das Rumreisen, wo man doch überall nur reinschnuppert, aber nirgendwo wirklich sich drauf einlassen kann. Dass also die Feldforschung etwas ist, was schon als Studierende, aber dann vor allem auch später für Forschungsprojekte mich bis zum heutigen Tag unendlich begeistert, weil es mich zu Begegnungen jeglicher Art nicht nur ermuntert, sondern sogar verpflichtet und weil die das Professionelle und das Persönliche aufs Allerschönste verbinden.
Mhm. Stichwort Feldforschen und Reisen, um nochmal die Brücke dann in die jetzige Situation zu schlagen. Das stelle ich mir im Moment besonders herausfordernd vor. Ich weiß nicht, wie nehmen Sie es bei Kollegen wahr? Ist das auch ein Thema für Studierende im Moment, die vielleicht Feldforschung geplant hatten und die aktuell nicht so durchführen können, wie sie das vorhatten?
Das ist natürlich im Moment ein Thema, das uns sehr beschäftigt und auch plagt. Das will ich nicht verhehlen. Aber das Reisen ist ja auch eine mentale Angelegenheit. Also man kann selbst im kleinen Freiburg so viele neue Welten entdecken, die uns vielleicht genauso fremd sind und wo wir genauso Neugierde drauf richten können und auch wissenschaftliches Interesse, wie man das vielleicht in entsprechenden, man sagte bis jetzt Subkulturen oder Teilkulturen in anderen Teilen der Welt kann. Also zum einen kann man auch hier sehr viel ethnologisch arbeiten. Zum anderen hoffen wir natürlich, dass es irgendwann dann auch mal wieder möglich ist, physisch zu reisen und Feldforschung zu machen, Begegnungen eben auch physisch in Präsenz zu haben. Und zum dritten haben wir, als wir jetzt doch mehr oder weniger überrascht wurden von der Situation, mit der wir ja in dem laufenden Semester 2020 schon konfrontiert waren, haben wir natürlich neue Formate entwickelt. Und das ist was, was vielleicht auch für Studieninteressierte spannend sein kann, dass wir in der digitalen Lehre, die wir uns nicht gewünscht und nicht ausgesucht haben, mit der wir jetzt aber gelernt haben, recht gut, finde ich, umzugehen, dass wir in dem Format natürlich auch ganz neue Arten der Kooperation entwickeln konnten. Wenn ich das noch kurz ausführen darf, weil Sie auch nach Studierenden gefragt haben. Wir sind besonders glücklich darüber, dass wir zum einen die Bachelor-Studierenden und natürlich erst recht die Master-Studierenden durch ein sogenanntes Studienprojekt auch verpflichten, innerhalb des Studiums schon ein eigenes Projekt, selbst organisiert, aber von uns auch engmaschig begleitet, durchzuführen. Und das war bis jetzt fast immer im Ausland, entweder eingebettet in ein Praktikum oder eine selbstorganisierte erste Feldforschung oder eben eine Lehrforschung, die von uns begleitet, also auch physisch begleitet wurde und begleitet wird. Und gerade in dem Kontext war für diesen Sommer schon geplant und alles schon, sogar in meinem Fall sogar schon der Flug gebucht, also alles schon gut vorbereitet, die Finanzen schon geregelt, wollte ich mit einer Gruppe von Studierenden nach Indonesien fahren. Da wären auch Basler Studierende dabei gewesen. Und im nächsten Jahr wären die Indonesier, und dort hätten diese Studierenden dann mit indonesischen Kommilitoninnen und Kommilitonen, also mit dortigen Ethnologie-Studierenden, gemeinsam für 4 Wochen eine sogenannte Lehrforschung, also eine Übungsforschung durchgeführt, im Team oder im Tandem, also gemeinsam mit den Indonesierinnen. Und nächstes Jahr wären die zu uns nach Freiburg gekommen. Das ist ein Modell, das wir schon seit 2004 so praktizieren und das für die Studierenden eine große Bereicherung dargestellt hat, weil sie zum einen eben auch ja in diesem Rahmen ihre ersten Erfahrungen machen konnten, also auch ein bisschen ja eine Vorstrukturierung da war, auch eine Finanzierung da war, gleichzeitig aber auch auf einer persönlichen Ebene sind viele Freundschaften entstanden und auch sogar berufliche Netzwerke, die die Leute später sogar in ihre ersten Jobs zum Teil reingebracht hat. Das war jetzt dieses Jahr so nicht möglich, das mussten wir canceln. Und was wir gemacht haben und was im Moment, finde ich, super gut läuft, ist das eben jetzt in die digitale Lehre mit einzubauen. Das heißt, wir haben jetzt in einer, wenn ich das als Beispiel einfach erzählen kann, in einem Seminar über Jugendkulturen in Indonesien, haben wir jetzt die Aufgabe für die Studierenden, dass sie begleiten zum Seminar als Studienleistung, wie das dann heißt, eine Feldforschung, eine Übungsforschung machen müssen, und zwar jeweils vor Ort. Es kann ja jetzt niemand nach Indonesien oder die Indonesier können nicht hierher. Die deutschen Studierenden müssen das also hier in Freiburg machen. Und die indonesischen Studierenden in 2 Unis an 2 Großstädten in Indonesien, in Jakarta und in Yogyakarta, jeweils vor Ort, den Umgang von Jugendlichen mit dieser Pandemie und mit den, mit diesem Durcheinanderwirbeln des Alltags und auch der Universitäten oder dem zunehmenden internetbasierten Kommunizieren oder auch den religiösen neuen Formen, also ganz unterschiedliche Themen. Und die machen sie aber unter einem gemeinsamen Themen, unter einer gemeinsamen Themenstellung und zu einer gemeinsamen Forschungsfrage. Das heißt, die Studierenden treffen sich über Zoom oder auch zum Teil nur über WhatsApp-Kontakte parallel zum Seminar regelmäßig. Und wir haben dann natürlich auch noch gemeinsame Workshops innerhalb und auch außerhalb des Seminarveranstaltungen, wo wir uns dann wieder austauschen. Aber der Kern ist, dass die Studierenden kleine Teams haben, aus deutschen und indonesischen Studierenden, wo sie das eben digital vermittelt besprechen, ihre Erfahrungen und auch merken, dass der Blick, wenn man es jetzt aus Sicht der deutschen Studierenden betrachtet, der Blick auf die eigene Umgangsweise mit Covid-19 und was es in Bezug auf Jugendkulturen und Alltag hier bedeutet, dass der sich natürlich verändert durch die Kooperation mit den indonesischen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und das ist so einfach ein Beispiel, was wir jetzt im Moment praktizieren und wie wir versuchen, aus dieser ungeplanten und unerwünschten Situation das Beste zu machen und wo wir überzeugt sind, dass man das später auch wieder überführen kann in eine Mischform, die wir dann uns für die Zukunft wünschen, also wo wir wieder physische Präsenz haben, wo wir wieder die Begegnung haben, wo wir auch die Leute wieder hier zu Gast haben können, die Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt und unsererseits aber eben auch sowohl lehren als auch forschen können in unseren Netzwerken. Das ist bei mir vor allem Indonesien, das ist aber bei meinen Kollegen und Kolleginnen Lateinamerika, Afrika, Zentralasien, wo wir überall Kooperationen haben und wo natürlich das, was jetzt im Moment in dieser digitalen Form recht gut läuft, weil wir eben diese Kontakte schon hatten, weil die Netzwerke da sind. Ich wage zu behaupten, wenn ich jetzt so anonym irgendwo hingeschrieben hätte und solche Vorschläge gemacht hätte, dass das nicht so gut geklappt hätte.
Ich stelle mir das, ich finde, das klingt ziemlich spannend, gerade wenn man sich überlegt, diese Corona-Pandemie, die wir gerade erleben, ist eine globale Krise, die mittlerweile eigentlich in allen Ländern irgendwie Thema geworden ist. Und gleichzeitig ist die Reaktion darauf, der Umgang damit natürlich kulturell und politisch sehr unterschiedlich. Ist das nicht vielleicht auch, also es ist so ein bisschen eine pädagogische Frage, die eine bestimmte Antwort schon erwartet, aber ich stelle sie jetzt trotzdem zu Ende. Ist das nicht auch eine besonders spannende Erfahrung für Studierende, gerade in so einem Fach wie der Ethnologie, mit so einem Thema konfrontiert zu sein, das jetzt einfach für alle auch so präsent ist, also wo das Forschungsinteresse, das inhaltliche Interesse mit dem persönlichen Erleben auch ganz eng zusammenhängt?
Genau, also insofern bin ich natürlich dankbar für Ihre Frage, weil das die Identität des Faches Ethnologie auch in besonderer Weise anspricht, weil wir ja auch als Personen in die Forschung gehen. Also ne, wir sind quasi das Instrument der Forschung und da wir aber als Menschen eben aus Körper und Geist und Gefühlen bestehen, bringen wir ja in diese intersubjektiven Methoden, also in diese Begegnungen, in diese Interaktion uns auch immer als ganze Persönlichkeit ein und lernen aber natürlich auch unsererseits. Und da möchte ich mich durchaus auch mit einschließen. Das sind nicht nur die Studierenden, das sind auch wir Lehrende oder Forschende, die wir ein Leben lang da auch dranbleiben. Und dieser Aspekt, der jetzt natürlich durch die Pandemie vielleicht noch mal mehr ins öffentliche Bewusstsein auch gedrungen ist, dass man das Globale und das Lokale immer gleichzeitig anschauen muss und dass diese Sinngebung, mit der wir ja jetzt alle auch beschäftigt sind, wie verstehen wir die Pandemie? Nicht nur, was tun wir damit, was machen wir draus, wie verhalten wir uns, sondern wie erklären wir es, wie interpretieren wir es, wie verstehen wir es, dass das natürlich immer von einem kulturellen Hintergrund stattfindet, der unterschiedlich ist, der aber auch dynamisch ist, der natürlich auch durch globale Diskurse sich genauso speist wie aus sogenannten lokalen Traditionen. Und die moderne Ethnologie will ja immer alles in den Blick nehmen, ne? Will eben nicht isoliert das eine oder das andere Phänomen betrachten oder als Variable quantifizieren, sondern möchte qualitativ, das heißt verstehend arbeiten, um diese Dynamik und diese Komplexität, die in all diesen Phänomen liegt. Da ist jetzt nicht nur Covid-19, sondern eigentlich jedes kulturelle und soziale Phänomen angesprochen. Und das, was Sie jetzt gerade sagten, wenn man bei diesem Beispiel bleibt, sieht man natürlich hier sehr schön, wie die unterschiedlichen staatlichen Umgangsweisen, also die Governance, natürlich das Regelwerk darstellt, aber dann auch oft nochmal auf lokaler Ebene ganz andere Gegebenheiten auch institutionell verarbeitet werden, also andere Regeln gelten oder andere Arten, die Regeln zu umgehen, praktiziert werden. Aber gleichzeitig natürlich die Pandemie als solche eine globale ist und wir alle wissen, dass sie auch durch die Mobilität mit verursacht ist. Und natürlich unser Mobilitätsverhalten, aber auch unsere Assoziationen, unsere Bewertungen von Mobilität und Immobilität und was man als ja Homemaking, also was ist mein sicherer Ort, wo sollte ich jetzt bleiben, nochmal ganz neu konstituiert. Und das sind wahnsinnig spannende Themen für uns, die wir, so finden wir eben auch nicht als Lonely Heroes, also als einzelne Forscherinnen, Personen bearbeiten sollten, sondern die wir immer am besten auch in Teams, in internationalen und natürlich möglichst auch inter- oder transdisziplinären Zusammenhängen bearbeiten sollten.
Jetzt eine ganz große Frage in diesem Kontext. Was könnte in Ihren Augen aus dieser Krise vielleicht gesellschaftlich zu lernen sein? Und würden Sie sagen, dass es eine dezidiert ethnologische Perspektive gibt, die da besonders spannend sein könnte für solche Lernmöglichkeiten?
Ja, die großen Fragen interessieren uns natürlich immer dann, wenn es auch an die Theoriebildung geht. Mhm. Und das sind, oder fand ich persönlich jetzt auch, diese allerersten Reaktionen, die wir jetzt im Moment noch nicht mal in Bezug auf wissenschaftliche Zeitschriften oder Bücher haben, das wird wahrscheinlich ab Herbst dann gewaltig boomen. Im Moment sind es vor allem die Blogs, wo wir auch gleich für unsere Studierenden eine Sammlung auf die Homepage gestellt haben mit aktuellen Blogs zum Thema Corona oder Covid-19, wo sich ganz viele Kolleginnen und Kollegen dazu äußern. Und ich war am Anfang ganz euphorisch, was für spannende Ansätze da sind. Habe eine kleine Datei zusammengestellt, wo ich mir das rausgeschrieben habe, habe mir die angesehen und habe gedacht, oh, das ist aber das, was wir jetzt sowieso seit vielen Jahren machen. Und wenn man sich's recht überlegt, ist es ja auch kein Wunder. Wir haben alle dazu tendiert, dieses neue Phänomen kognitiv-intellektuell erstmal zu integrieren in das, was wir schon immer wichtig fanden. Also wenn ich mich bis dahin jetzt als Ethnologin mit dem Verhältnis zwischen Natur und Kultur, wie man das in unserer Sprache bezeichnet, besonders beschäftigt habe, was ich, wie Sie vorhin ja schon kurz angedeutet haben, in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Thema Müll oder Umwelt oder wir nennen das eigentlich lieber Mitwelt, weil es nicht so sehr den Menschen in den Mittelpunkt stellt, um den herum die Umwelt ist, sondern weil wir ja interagieren mit einer Mitwelt und ein Teil dessen sind, was man hier gemeinhin als Natur ja auch vom Menschen tendenziell abspaltet. Also wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben, dann werden wir jetzt natürlich sagen, und auch da bin ich gerade dabei, in so einem Neuanfang des Zentrums Medizin und Gesellschaft den Begriff der Planetary Health in den Mittelpunkt zu rücken, dass man also nicht mehr die menschliche Gesundheit, sondern die des Planeten, allen Lebens auf Erden im Zusammenhang betrachten sollte. Und nicht dieses Wesen Mensch oder das menschliche Leben in Isolation. Also wenn ich das wichtig fand, dann sage ich, oh ja, Corona zeigt uns jetzt, wir müssen ein neues Verhältnis zur Natur oder zur Umwelt oder zum Klima entwickeln und es ist ein weiterer Warnschuss, klimabewusster zu leben. Mhm. Wenn ich aber schon immer sagte, die politische Ökonomie muss geändert werden, wenn ich schon immer den neoliberalen Kapitalismus bekämpft habe oder in meinen Forschungsprojekten das als Ursache allen Übels betrachtet habe, dann werde ich natürlich sagen, Covid-19 zeigt uns besonders eklatant, wie ungleich der Zugang zum Gesundheitswesen verteilt ist, wie die sozialen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sich auch in diesem globalen Phänomen wieder zeigen und natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Und so könnte ich jetzt noch ganz viele Beispiele erzählen. Also das, was unsere theoretischen Ansatzpunkte ausgemacht hat, das verbinden wir jetzt tendenziell mit diesem neuen Phänomen, weil wir vielleicht noch gar nicht so revolutionär neu denken können, dass wir jetzt alles neu erfinden. Ich persönlich finde, dass wir eigentlich viel mehr von der Praxis ausgehen sollten oder können oder müssen in nächster Zeit. Weil was sich viel mehr verändert hat als unser Denken, war oder ist jetzt erstmal unsere Praxis. Und das ist eine große Stärke, finde ich, meines Faches oder der Ethnologie, dass sie eben von der Alltagspraxis in erster Linie ausgeht. Natürlich arbeiten wir auch mit Texten, natürlich arbeiten wir auch historisch und politikwissenschaftlich und soziologisch inspiriert. Aber in erster Linie wollen wir eigentlich wissen, wie die Alltagspraxis von Menschen in völlig unterschiedlichen Kontexten auf dieser Erde. Und das kann in anderen Regionen sein, das kann aber natürlich auch in der eigenen Gesellschaft sein. Und wir wissen, dass man das heute sowieso nicht mehr kategorial voneinander abtrennen kann. Das Europäische und das Nicht-Europäische zum Beispiel. Also wir wollen da sehr, oder wir bemühen uns da sehr stark, das Lokale und das Globale zusammen zu denken und in der Forschung und auch in der Lehre zusammen im Blick zu nehmen und so eben auch diese quasi Perspektive, die von den Subjekten, von den Menschen ausgeht und von deren Alltagshandeln und Denken und Fühlen und Erfahren, also die Erfahrungen von Leuten, als nicht nur als Daten zu sehen, sondern auch als spezifische Form der Wissensproduktion zu betrachten. Also nicht nur unsere sogenannten westlichen Theorien darüber zu stülpen, sondern wirklich auch zu lernen von anderen Weisen, die Welt zu erklären und das eben in die alltägliche Handlungspraxis auch umzusetzen. Und von dieser Praxis ausgehend, damit wären wir wieder bei dem Beispiel vorhin, sind unsere Studierenden jetzt im Moment auch in anderen Lehrveranstaltungen genau damit beschäftigt, parallel auch zum Beispiel, anderes Beispiel, in dem Seminar, das ich gerade zur Religionsethnologie mache, da sind die Studierenden jetzt damit beschäftigt, die verschiedenen religiösen Gruppen hier in Freiburg auch zu begleiten, so gut es geht, mit Distanzregeln und zu beobachten, so gut es geht und natürlich auch zu befragen und zu schauen, wie jetzt nicht nur die sogenannten Weltreligionen, also bei uns jetzt das Christentum oder die muslimischen Gemeinden, sondern auch spirituelle Gruppen, die ja in Freiburg auch aktiv sind, also Religion in dem Sinn, wie die Ethnologie das versteht, sehr breit aufgestellt, wie die jetzt damit umgegangen sind, dass Gemeinschaftserfahrungen zumindest für eine Weile so nicht möglich waren. Und das machen wir jetzt zum Beispiel parallel in dieser Lehrveranstaltung. Oder in einer anderen Lehrveranstaltung im Masterstudiengang Global Studies, an dem wir auch beteiligt sind. Da sind die Studierenden gar nicht nach Freiburg gekommen. Die mussten bleiben in allen Teilen der Welt. Also da haben wir eine Gruppe von 31 Studierenden, die verteilt sind über ganz viele Zeitzonen, von Brasilien bis Taiwan. 14 Stunden Differenz, da können wir gar nicht so viele Zoom-Lehrveranstaltungen machen, sondern müssen auch wieder mit anderen Methoden arbeiten, nehmen eben mehr auf, sodass die das dann asynchron abhören können und haben dann aber auch parallel nach Zeitzonen geordnet, kleinere Gruppen gebildet, die auch jeweils vor Ort forschen, ähnlich wie ich das vorhin berichtet habe. Und auch natürlich jetzt über die gegenwärtige Umgangsweise, die sich natürlich fundamental unterscheidet. Ja. Wenn ein Student, eine Studentin jetzt noch im absoluten Lockdown in Südafrika sitzt, ist es ganz anders als die Kommilitonin in Taiwan, wo man eigentlich relativ normal in Anführungsstrichen weiterleben kann. Aber genau das ist ja aufregend und interessant.
Ja, das ist ganz spannend. Also wenn ich auch nochmal zurückkommen darf, das, was Sie gesagt haben, zu dem, was man lernen könnte mit einer ethnologischen Perspektive, das erschien mir auch ganz spannend und ambivalent zu sein, weil Sie auf der einen Seite gesagt haben, ja, Sie beobachten, dass viele Leute natürlich schon aus ihrer bisherigen Brille auch die neue Problematik betrachtet haben, nicht? Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, naja, Ihnen wäre besonders wichtig so ein Primat der Praxis. Also erstmal von der eigenen Perspektive vielleicht auch abzusehen und zu gucken, was passiert denn eigentlich gerade vor meinen Augen wirklich. Und das ist ja interessant, weil beides ist ja notwendig, aber man kann die Welt auch nicht ohne das jeweils andere wahrnehmen. Und das ist ja ein ganz spannendes Spannungsverhältnis, von dem Sie da berichten. Das finde ich faszinierend. Und daran möchte ich eine Frage anschließen. Was würden Sie denn sagen, um sich gerne und erfolgreich für so eine fachliche Perspektive zu begeistern? Was sollte man denn, oder was für Qualitäten wären denn vielleicht hilfreich, persönliche Qualitäten, um in einer solchen Fachkultur sich wohlzufühlen?
Ich will ganz kurz noch auf den ersten Teil eingehen. Genau deshalb halten wir diese sehr klassische Methode der teilnehmenden Beobachtung, wie wir das nennen, weiterhin hoch. Auch in sozialen Medien, auch im virtuellen Raum, wo natürlich andere ethische Probleme auftauchen können. Aber eben auch in Präsenz, zumindest so gut es eben jetzt geht, oder in diesen neuen Mischformen. Die teilnehmende Beobachtung, die eben über das gesprochene Wort auch rausgehen kann. Das gesprochene Wort, das Gespräch, das Interview, die Gruppendiskussion sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil unseres Methodenspektrums. Aber wir wollen eben uns nicht darauf beschränken, sondern wir wollen so gut es geht dabei sein, mitmachen auch, also auch je nachdem, in welchem Feld wir uns bewegen. Es geht nicht immer, man sollte es nicht zu sehr idealisieren. Manche arbeiten kann ich einfach nicht mitmachen. Aber so gut es eben geht, auch tatsächlich miterleben, mitmachen und aus dem raus dann auch für Gespräche wieder ganz anderen Zugang zu finden. Also diese Kombination nicht nur auf der quasi Ebene der Dimensionen, von denen wir vorhin sprachen, das Lokale und das Globale, sondern eben auch die Praxis und das Kognitive und Verbale zusammenzubringen. Und damit komme ich dann auf Ihren zweiten Teil. Sagen wir so, idealerweise sind unsere Studierenden neugierige Menschen, die jetzt nicht allzu viel Sorge haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Also nicht übermäßig schüchtern sind oder nicht zu sehr den Kontakt mit Menschen scheuen. Man kann auch Ethnologie studieren und das textbasiert machen und man kann im Studienprojekt auch natürlich gerne ins Museum gehen und mit Gegenständen arbeiten, was auch wichtig und hochspannend ist. Aber selbst da will man im Idealfall eigentlich auch wissen, woher die Gegenstände kommen und wie sie benutzt wurden oder werden. Und auch da ist es im Idealfall verbunden auch mit zwischenmenschlichen Begegnungen. Also man kann auch seine Abschlussarbeit literaturbezogen machen, aber Sie hören schon, glaube ich, raus, dass ich dieses Kann so sehr betone, weil im Idealfall oder die meisten unserer Studierenden wählen einen anderen Weg und genießen es, bei diesen vorhin genannten Studienprojekten eben auch ihr eigenes Projekt verfolgen zu können und entweder im Rahmen von einem Praktikum oder einer kleinen ersten Forschung dann auch ihre eigenen Themen zu verfolgen in unterschiedlichsten Teilen der Welt. Deswegen sind wir auch sehr stolz, dass wir in Freiburg auch Lehrende haben, die auch Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa quasi aufgrund von eigenen Forschungserfahrungen betreuen können. Natürlich nicht die gesamten Kontinente und nicht alle Sprachen, davon sind wir leider weit entfernt. Aber so tendenziell können wir das anbieten. Und die Studierenden haben da viel Freiheit, mit der sie aber auch umgehen können müssen. Also wo sie nicht zu sehr erschrecken dürfen, wenn sie schon im fünften Semester dann aufgefordert sind, ihr eigenes Projekt zu entwickeln. Wie gesagt, wir begleiten das, da gibt es ein ganzes vorbereitendes Mentorat und sie müssen hinterher auch wissenschaftlich fundierte Berichte darüber schreiben. Aber es ist ihr erstes eigenes Projekt. Und wenn jemand enorm viel Vorgaben und Struktur braucht und eigentlich nur das abarbeiten will, was im Studienverlaufsplan vorgeschrieben ist, dann ist er oder sie vielleicht in einem anderen Fach besser aufgehoben. Unsere Studierenden haben auch sehr, sehr häufig nach dem Abitur erstmal eine große Reise gemacht oder waren mit Weltwärts unterwegs oder haben Praktika irgendwo gemacht. Das wird jetzt schwieriger sein. Der nächste Jahrgang wird vermutlich anders aufgestellt sein. Auch darauf versuchen wir uns einzustellen. Da sind wir auch gespannt und wollen im Dialog bleiben mit der nächsten Generation, mit dem nächsten Jahrgang. Ich bin sicher, dass man das im Laufe des Studiums dann auch vielleicht kompensieren kann durch das vorhin genannte Studienprojekt oder durch die langen Semesterferien, die die Studierenden haben. Das will ich vielleicht bei der Gelegenheit auch sagen. Unsere Studis haben durchaus viel zu tun im Semester, vielleicht sogar ein bisschen mehr als manche anderen, weil wir aber auch versuchen, die Prüfungsleistungen möglichst dicht am Semester zu halten, also auch kurz nach Semesterende, die dann auch schon einzufordern, damit dieser zeitliche Freiraum dann auch da ist, dass die auch schon in den normalen Semesterferien, jetzt schon sogar vor diesem Studienprojekt, eben auch in die Welt oder in Praktika einsteigen können. Wir haben auch ein Berufsnetzwerk hier in Freiburg etabliert, weil es in Freiburg ja sehr viele Initiativen und Gruppen gibt. Das können Migrantinnenorganisationen sein oder Solidaritätsarbeit oder künstlerische oder auf Kunst ausgerichtete Gruppen. Also wenn Sie auf unserer Homepage mal dieses Berufsnetzwerk googeln wollen, da gibt es auch in Freiburg sehr viele Institutionen, die gerne Ethnologinnen und Ethnologen als Praktikanten aufnehmen. Und das ist so eine Win-Win-Situation für beide. Also die Institution hat pfiffige junge Leute, die ein Praktikum machen und ihre Interessen und ihre Kompetenzen mit einbringen. Und die Studierenden lernen auch, je nachdem, wo sie eben da sind, erste Praxiserfahrung im Beruf zu machen. Und dieses Berufsnetzwerk ist jetzt vielleicht in dieser Pandemiesituation noch wichtiger, als es bisher schon war, weil bisher die Mehrzahl unserer Studierenden natürlich lieber ihr Praktikum in Asien oder Lateinamerika oder Afrika gemacht hat. Ja. Jetzt wird man es vielleicht doch eher hier machen bei IZ3W, Informationszentrum Dritte Welt oder bei einer der vielen, vielen anderen Organisationen, mit der wir diesen Kontakt aufgebaut haben.
Spannend. Ich hätte tatsächlich noch viele weitere Fragen, aber ich schaue auf die Uhr und ich befürchte und denke, dass wir das Gespräch an dieser Stelle zum Ende bringen sollten. Ich hoffe und bin sehr zuversichtlich, dass es unseren ZuhörerInnen genauso geht wie mir und die Neugier noch mehr geweckt ist, auch selber noch zu recherchieren. Und um nochmal auf einen Punkt ganz vom Anfang des Gesprächs zurückzukommen, eben auch, so wie Sie es vielleicht damals gemacht haben, heute vielleicht in anderer Form, auch einfach Kontakt aufzunehmen, um, wenn man Nachfragen hat, die Ressourcen, die es gibt, online zu nutzen, um eben mehr über dieses Fach zu lernen. Und ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich für die Bereitschaft zum Gespräch bedanken.
Ich danke Ihnen.